Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour. Ja, heute führt das Gespräch Katharina Wendel. Sie ist Naturwissenschaftlerin und spricht mit der ehemaligen Wolfsforscherin Dr. Ines Lesniak in Deutschland. Es geht um die natürliche Wiederansiedlung der Wölfe, darum, wie es dazu gekommen ist und wie sich das auf unser Ökosystem auswirkt. Da gibt es zunächst einmal viele positive Punkte, wie wir im Interview erfahren, denn sie stellen ein Gleichgewicht in der Natur her. Natürlich gibt es aber auch negative Reaktionen, denn naturgemäß reißen die Wölfe nicht nur Wildtiere, sondern auch Haustiere und Nutztiere. Töten darf man Wölfe in Deutschland allerdings nicht. Das kann zu einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren führen. Dr. Ines Lesniak ist Parasitologin und hat ihr PhD am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gemacht. In ihrer Forschung geht es also um Krankheiten und auf dieses Thema gehen wir im zweiten Teil des Interviews ein. Sie hat herausgefunden, dass viele Wölfe Parasiten haben und genetische Analysen angestellt, mit deren Hilfe das Institut dann Statistiken erhoben hat. Allerdings ist das nicht die häufigste Todesursache der Wölfe. Die meisten sterben als Verkehrsopfer. Ja, und Katharina Wendel ist Tierärztin und selbst gerade dabei, ihren PhD an der University of New South Wales zu machen. Als Mitglied eines Teams von Wissenschaftlern, die von Sydney aus die Podcast-Serie Boiling Point produzieren, hat sie auch schon Erfahrung als Wissenschaftsjournalistin gesammelt. Wir haben sie vor kurzem hier in diesem Programm über ihre Walforschung sprechen hören. Ja, heute führt sie das Interview und hoffentlich nicht zum letzten Mal.
Willkommen zu einer Sonderausgabe der wöchentlichen Wissenschaftssendung Boiling Point. Ich bin eure Moderatorin Katha. Ich interviewe heute Wissenschaftlerin und ehemalige Wolfsforscherin Dr. Ines Lesniak. Willkommen Ines, danke, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo Katha, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ines hat ihren PhD am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gemacht. Die Wölfe sind zurück in Deutschland. Viele sind darüber froh. Manche wünschen sich, der Wolf wäre nie zurückgekommen. Ines, lass uns ein bisschen über Wölfe sprechen. Wie viele Wölfe gibt es aktuell in Deutschland?
Ja, also die Frage kann ich so direkt gar nicht mit einer Zahl beantworten.
Typisch Wissenschaftler.
Ja, man redet immer um den heißen Brei herum, nicht wahr? Also es ist so, dass man Wölfe in Rudeln zählt. Und da habe ich eine Zahl für euch. Und zwar sind im aktuellen Monitoringjahr 2019-2020 57 Wolfsrudel bekannt gewesen, 12 Paare und außerdem hat man auch 6 territoriale Einzelwölfe in Deutschland festgestellt.
Ah, interessant. Das heißt, das wird in Wolfsrudeln gezählt. Wie setzt sich denn so ein Wolfsrudel zusammen typischerweise, wenn es kein Einzelwolf ist?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage und da muss man ein bisschen auf die Biologie der Wölfe eingehen. Und zwar ist es so, dass ein Wolfsrudel die Einheit Elternpaar ausmacht und außerdem kommen dann die Welpen des aktuellen Jahres hinzu. Die können 1 bis 10 Welpen haben, ich sage jetzt mal im Durchschnitt etwa 5 Welpen pro Jahr. Und außerdem befinden sich dann immer noch die Jährlinge auch in diesem Familienrudel. Und die wandern dann aber nach und nach ab und suchen sich eigene Territorien, sobald die geschlechtsreif werden. Und wenn man jetzt sagt, dass im Durchschnitt etwa 10 Wölfe pro Rudel da sind, dann kann sich der Zuhörer selbst die Zahl sozusagen hochrechnen, wenn wir von etwa 57 Rudeln reden.
Wo gibt es in Deutschland denn überall Wölfe aktuell?
Ja, also es gibt immer noch einen sehr, sehr großen Schwerpunkt in der Lausitz in Sachsen. Aber wir haben auch weiterhin in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Wolfsterritorien und auch weiter gen Westen bis nach Niedersachsen. Es gibt kaum ein Bundesland, was wirklich noch wolfsfrei ist. Selbst in Bayern, Baden-Württemberg und so weiter haben wir also nachgewiesene Wolfsvorkommen.
Wie breiten sich die Wölfe denn über Deutschland aus? Was ist da deren Strategie?
Ja, eine sehr gute Frage. Also die Strategie ist so, dass, wie ich gerade sagte, das in der Lausitz begann, damals Ende der 90er Jahre, und wir die erste Reproduktion dort gesehen haben. Und von dort aus, muss man sagen, breiten sich die Wölfe schon in alle Richtungen aus. Aber sie scheinen doch eben erfolgreich anzusiedeln, wenn sie vor allen Dingen auch Truppenübungsplätze finden. Das hat man jetzt neuerdings festgestellt, dass es also scheint, dass Wölfe diese doch eher menschenleeren Gebiete bevorzugen, um sich dann dort ein neues Territorium zu gründen und auf den Partnerwolf warten, der dann mal vorbeikommt und dann eben ihre Familie starten. Und das Ganze ist, wenn man die Deutschlandkarte sich ansieht, eben von Sachsen aus vorrangig nach Nordwesten passiert in Deutschland.
Also das heißt, erst würde man ja denken, so ein Truppenübungsplatz ist jetzt eigentlich nicht so cool, aber da passiert ja wahrscheinlich nicht so oft was, sodass die Wölfe dann sich einfach denken, oh, hier ist schön ruhig, hier können wir uns mal niederlassen oder als Sprungbrett zu unserem nächsten Gebiet nehmen.
So sieht das aus, ja.
Jetzt reden wir darüber, wo die Wölfe in Deutschland ansässig sind, aber du hast ja gesagt, erst seit den 90ern sind sie wieder hier. Wo kommen die denn überhaupt her?
Ja, also das ist auch sehr spannend. Und zwar ist es ja so, dass man wirklich sagen muss, dass der Wolf zwar offiziell über 100 Jahre lang in Deutschland als ausgestorben galt, aber es doch immer wieder Tiere gab, die aus den östlicheren Populationen, aus dem Baltikum, sich auf den Weg gemacht haben. Aber um in Deutschland einzuwandern, mussten sie sozusagen durch die DDR. Und in den 80er Jahren zum Beispiel stand dort der Wolf nicht unter Naturschutz. Und deswegen wurden also die Wölfe, die in die DDR eingewandert sind, erschossen.
Grenze übertreten, sofort erschossen.
Genau, ja. Legalerweise. Und erst mit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 hat der Wolf dann eben seinen gesamtdeutschen offiziellen Schutzstatus erhalten und durfte damit nicht mehr geschossen werden, wenn er über die Ostgrenze nach Deutschland eingewandert ist. Ja.
Also das heißt, nicht nur viele Menschen haben von der Wiedervereinigung profitiert, sondern auch der Wolf tatsächlich.
Definitiv der Wolf, ja. Und wenn wir über diese Grenze im Osten reden, dann muss man dazu sagen, dass natürlich auch östlich dieser Grenze, also in Westpolen, Wölfe sich angesiedelt haben und die nicht nur versucht haben, über die deutsche Grenze zu kommen, sondern das ist also die sogenannte zentraleuropäische Flachlandpopulation, die dort in Westpolen und Ostdeutschland ihren Anfang fand.
Das ist natürlich alles sehr interessant, aber woher weiß man denn überhaupt, wo die herkommen? Ich meine, die reden ja leider nicht mit einem und erzählen einem das.
Ja, leider nein, aber es ist sehr spannend und die Wissenschaft hat sich da versucht, eine Antwort zu finden. Und zwar gibt es eine genetische Methode, das nennt sich Mikrosatellitenanalyse. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie Vaterschaftstests oder
Davon hat auf jeden Fall schon jeder mal gehört. Das ist schon mal gut.
Jeder zweite Mann. Spaß beiseite. Also ja, es gibt genetische Methoden, mit denen man sozusagen die Stammbäume erstellen kann. Und je ähnlicher die Tiere sind, umso näher leben sie dann sozusagen in einem Familiencluster oder wie auch immer man das beschreiben soll. Und man hat dann sozusagen größere Unterschiede in diesen genetischen Markern zwischen Wölfen verschiedener Populationen festgestellt. Und je mehr man sich anschaut, umso mehr kann man schlussfolgern. Und man hat halt gesehen, dass die Wölfe, die sich hier angesiedelt haben, noch genetische Marker der baltischen Population anfänglich in sich trugen. Und dann haben sie aber sich mehr untereinander vermehrt. Und mittlerweile haben wir, wie gesagt, eine genetisch abgegrenzte zentraleuropäische Flachlandpopulation in Deutschland.
Es gibt noch eine andere Methode, die angewandt wird, um zu schauen, wo geht der Wolf dann hin, wo kommt er her. Die heißt Telemetrie. Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu, was bedeutet denn das?
Ja, danke, dass du das Thema anschneidest, Katja. Also Telemetrie, das ist so ein bisschen wie Google Maps für Wölfe, kann man das vielleicht erklären. Und zwar ist das die Halsbandbesenderung in der Wildtierforschung, die sehr breit angewendet wird, eben unter anderem auch in Deutschland an Wölfen. Und was macht man? Man versucht, den Wolf zu fangen. Der wird betäubt von einem Tierarzt und dann bekommt er diesen Sender um. Und dann kann man in regelmäßigen Abständen die GPS-Daten erhalten. Und da gibt es eine sehr interessante Studie. Da hat man zum Beispiel einen Wolf vor vielen Jahren eingefangen und besendet. Und der ist wieder in Richtung Weißrussland gelaufen. Also viele, viele hunderte, tausend Kilometer. Und ja, das war sehr spannend für alle Wildtierbiologen auf jeden Fall.
Also das heißt, die Verbreitung des Wolfs geht nicht nur von Ost nach West, manchmal geht sie auch wieder zurück.
Genau.
Du hast schon ein bisschen was gesagt zum Schutzstatus vom Wolf. Also man kann sagen, heutzutage in Europa hat der Wolf Glück und er ist generell geschützt.
Das ist der Fall. In verschiedenen Ländern immer ein bisschen anders. Aber wenn man sich die Populationsentwicklung anguckt, kann man also sagen, dass in allen Populationen in Deutschland die Zahl der Tiere und Rudel zunehmend ist, was auf jeden Fall ein guter Indikator ist, dass die Schutzmaßnahmen, egal wie sie dann im Kleingedruckten sozusagen aussehen, wirken.
Das bedeutet, wenn ich jetzt einfach in Deutschland in einen Wald gehe und einen Wolf erschieße, dann wartet da eine Strafe auf mich.
Ja, das würde ich dir nicht empfehlen, das würde ich nicht wollen, weder für dich noch für den Wolf. Denn das ist offiziell eine Straftat in Deutschland, einen Wolf vorsätzlich zu töten. Und das wird mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren geahndet.
Sollte man wirklich nicht ausprobieren.
Bitte nicht.
Jetzt haben wir ein bisschen über die Gesetzeslage gesprochen, aber es gibt ja auch noch die emotionale Lage in Deutschland. Wie ist denn da so die Stimmung den Wölfen gegenüber aktuell?
Uiuiui. Ja, um das Ganze kurz zu fassen, sehr gemischt, würde ich sagen. Es gibt natürlich viele Leute, glücklicherweise, die den Wolf sehr begrüßen. Es gibt Naturschutzorganisationen, die sich hinter den Wolf stellen. Der NABU zum Beispiel, der hat ein Programm, das nennt sich Willkommen Wolf. Aber es gibt
Willkommenskultur auch im Artenschutz.
Richtig. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Interessengruppen, wie zum Beispiel Nutztierhalter, Jäger oder auch Hobby-Tierhalter und Züchter, die das Ganze natürlich eher skeptisch betrachten und eben Angst um ihre Tiere, ihre liebgewonnenen Tiere oder auch ihre Existenzgrundlage natürlich haben.
Was ist denn so das Lieblingsopfer des Wolfs in Deutschland?
Ja, sehr gute Frage. Rate doch mal.
Das Reh wird es, denke ich, auch sein.
Ja, genau.
Aber dagegen hat ja wahrscheinlich keiner was da. Nehmen die den Jägern ja sogar ein bisschen Arbeit ab?
Sozusagen, ja. Normalerweise müssten die Jäger dankbar sein. Also ja, der Wolf, der ernährt sich natürlich hauptsächlich von Wildtieren, was ja auch gut ist. Aber ich denke, deine Frage zielte wahrscheinlich eher in die Richtung, was nimmt er sich denn, was eher ungewünscht ist, aus ja, menschlicher Sicht. Und ja, da gibt es interessante Statistiken. Und im Jahr 2009 zum Beispiel gab es fast 2.900 offiziell bestätigte Risse an Haustieren durch den Wolf verursacht. Das hat man auch durch genetische Analysen dann bestätigt.
Also Risse heißt ja Tiere, die der Wolf getötet hat.
Genau. Und da waren fast 90% der Opfer Schafe und Ziegen, also kleinere Nutztiere. Es kommt auch vor, dass der Wolf in Wildgatter einfällt, unglücklicherweise, oder auch mal Rinder, meistens dann Kälber, weil die natürlich viel kleiner sind, oder auch einzeln gehaltene Pferde erwischt. Das ist natürlich nicht so schön, aber das kommt zu einem sehr geringen Prozentsatz auch vor.
Und die Schafe und Ziegen, sind die nicht auch ein bisschen wehrhaft? Warum können die sich denn gar nicht verteidigen? Oder warum ist es für den Wolf so einfach, die zu töten?
Ja, sehr gute Frage. Also natürlich wollen die nicht gefressen werden.
Davon gehe ich mal aus.
Aber also so ein bisschen durch die ganze Zucht über die Jahrhunderte ist da einfach der Instinkt ein bisschen rausgezüchtet worden, muss man sagen. Und der Instinkt, der persistiert immer noch beim Wolf, nämlich versuche es zu kriegen, solange du kannst. Und dann kommt eben hinzu, dass die Tiere meistens nicht flüchten können. Und das wird dann zum Problem, dass solange die Schafe eben in einem Gatter sich befinden und der Wolf eindringen konnte, er so lange töten wird, weil sein Instinkt nicht nachlässt. Und durchschnittlich kommt es leider zu etwa 3,6 Schafen im Durchschnitt, die pro Wolfsangriff dem Wolf zum Opfer fallen.
Das heißt, es ist leider nicht so, dass der Wolf sich wirklich nur nimmt, was er braucht, sondern wenn er erstmal in seinem Rausch ist, dann nimmt er alles, was er kriegen kann. Und wenn die Schafe und Ziegen da nicht weg können, dann hat er leichtes Spiel.
Das muss ich leider bestätigen, genau. In der durch den Menschen nun mal geprägten Kulturlandschaft, wo eingezäunte Tiere stehen, ist das dann leider der Fall, ja.
Das heißt, da wird ja im Moment, da passiert ja wahrscheinlich im Moment sehr viel von den Seiten der Landwirte und der Nutztierhalter. Was kann man denn machen, um seine Tiere zu schützen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also soweit ich weiß, ist das in Deutschland auf Landesebene geregelt, wie zum Beispiel Präventionsmaßnahmen unterstützt werden. Also es ist so, wenn man eine Präventionsmaßnahme, ein Elektrozaun, um das mal weniger hochtrabend auszudrücken, installiert hatte und es trotzdem zu einem Wolfsriss kommt, dann hat man eben auch einen Anspruch auf Ausgleichszahlung. Und damit die Länder eben die Ansiedlung des Wolfes möglichst unterstützen, wird da ganz schön viel Geld reingepumpt, muss man mal so sagen. Und im letzten Jahr waren das über 8 Millionen Euro allein in Präventionsmaßnahmen bundesweit. Und Ausgleichszahlungen haben sich auf über 400.000 Euro belaufen. Aber das ist natürlich quasi der Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das im Vergleich zu den Präventionsmaßnahmen sieht, was sehr gut ist.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass der Wolf tatsächlich gefährlich ist für vor allem Schafe und Ziegen. Wie sieht es denn mit den Menschen aus? Viele Menschen haben ja immer noch so ein bisschen, ist wahrscheinlich auch so ein Instinkt bei uns, auch so ein bisschen Angst vor einem Wolf und fühlen sich ein bisschen unwohl, wenn sie wissen, sie gehen jetzt in den Wald spazieren, da könnten sie einem Wolf begegnen. Ist denn der Wolf gefährlich für den Menschen?
Ja, also ich nehme an, da hat vor allen Dingen haben die Märchen der Gebrüder Grimm einen großen Anteil dran, dass die Menschen leider so denken. Ich kann das vielleicht mit einem Vergleich und Fakten beantworten. Und zwar ist es definitiv wahrscheinlicher, dass man in Deutschland von einem Wildschwein angegriffen wird, als von einem Wolf. Und wie ich sagte, sind die Wölfe seit Ende der 90er Jahre wieder in Deutschland da und vermehren sich. Und seitdem ist mir kein Fall bekannt, wo ein Mensch durch den Wolf verletzt oder getötet wurde. Und ich denke, das ist auch eine kleine Anekdote aus dem Mittelalter zum Beispiel, dass damals Menschen natürlich ihre Kinder nicht durchbringen konnten, weil es zu Hungerperioden kam und so weiter, wenn die Ernte ausblieb, was auch immer. Und weil das natürlich ein sehr peinlicher Grund war, wenn man als Familienvater sein Kind nicht ernähren konnte, hat man das tatsächlich oft auch einfach dem Wolf in die Schuhe geschoben und gesagt, ja, das Kind wurde vom Wolf gefressen. Und dann war das sozusagen ja okay und man hat den Vater nicht in einem schlechten Licht gesehen, weil er seine Kinder nicht durchbringen konnte. Also vieles davon ist auch ein bisschen herbeigesponnen tatsächlich.
Jetzt haben wir eine Weile über den Wolf selber gesprochen, aber du hast ja deine Doktorarbeit oder deinen PhD am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gemacht. Worum ging es denn da genau?
Ja, also das ist jetzt ein bisschen her, aber es ist so, dass mit der Rückkehr der Wölfe das IZW ein Todfundmonitoring eingeführt hat, wo man eben versucht hat, die Todesursachen herauszufinden und auch auf Krankheiten untersucht hat. Und ein Aspekt von Krankheiten bei Wildtieren stellen eben auch Endoparasiten dar. Das sind also die Parasiten der inneren Organe. Und ich werfe da mal das Wort Bandwürmer in den Raum.
Das hat jeder bestimmt schon mal gehört.
Das hat bestimmt jeder schon mal gehört.
Die Würmer, mit denen man gut eine Diät machen kann, wenn man sich so einen zuführt.
Wenn man möchte, ja. Also Wölfe sind alle sehr schlank, weil ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit herausgefunden, dass 90% aller Wölfe verschiedene Arten von Würmern hatten, meistens Bandwürmer. Und zum Beispiel gab es auch Fälle, wo wirklich bis zu 100 solcher fetten Würmer, muss man wirklich sagen, im Darm zu finden waren. Und ich habe die dann rausgepult, gewaschen, gezählt und genetische Analysen gemacht, um herauszufinden, was das für eine Art ist. Und im gleichen Zuge hat das IZW eben seine pathologischen Untersuchungen an den Tierkörpern durchgeführt und Statistiken erhoben. Und da ist es zum Beispiel so, dass man jetzt weiß, dass fast 75% oder sogar ein bisschen mehr der Wölfe, die in Deutschland sterben, Verkehrsopfer sind. Und das sind meistens dann eben Bahnopfer oder LKW- und Autoopfer. Aber es gibt natürlich auch illegale Tötungen, das ist die zweithäufigste Todesursache. Und danach kommen dann natürliche Todesursachen, Managemententnahme und auch ungeklärte Fälle.
Managemententnahme, das klingt ja sehr technisch. Was heißt das genau?
Ja, also das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ein triftiger Grund vorliegt, wie zum Beispiel negatives, auffälliges Verhalten einzelner Individuen.
Der Problemwolf.
Richtig, ich wollte es nicht sagen, aber du nimmst mir sozusagen die Worte aus dem Mund. Wenn es Problemwölfe gibt, ist eben in Deutschland die rechtliche Lage so, dass es mit einer naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung auch möglich ist, diese Tiere zu entnehmen. Das würde also zum Beispiel Wölfe betreffen, die doch keine Scheu vor den Menschen zeigen und mehrfach eben in Situationen nachgewiesen werden, wo man ja doch die Vermutung hat, dass das eventuell gefährlich werden könnte. Da kann man dann einschreiten. Das hat man auch gemacht. Das Gleiche gilt für Wölfe, die zum Beispiel sich darauf spezialisiert haben, wie man Nutztiere gezielt reißt und die gar kein Interesse mehr an Rehen haben.
Also Spezialisten gibt es auch unter Wölfen?
Gibt es auch unter Wölfen. Ist eben leider nicht zu empfehlen. Aber man würde Wölfe auch entnehmen, wenn es zum Beispiel zu Hybridisierung, also Verpaarung mit Haushunden kommt, weil man eben möchte, dass die Wolfspopulation rein bleibt. Das klingt ein bisschen komisch, aber aus ökologischer Sicht ist es doch wichtig.
Und dass der Wolf, der da ist, auch sich wie ein Wolf verhält und nicht so eine halbe Hund ist.
Genau, ja. Das ist eben genau der Punkt, der dann reinspielt, dass wenn ein Haushund mit reingekreuzt wird, andere Verhaltensmuster auftreten und die Tiere viel weniger Scheu vor den Menschen haben.
Was bringt uns der Wolf denn? Er scheint ja, wir haben ja vor allem darüber gesprochen, wie viele Nachteile er auch bringt. Aber was haben wir denn vom Wolf, dass der jetzt wieder zurück ist in Deutschland?
Ja, also erstmal muss man an der Stelle sagen, der Wolf, der gehört ja in unsere Landschaft und er wurde ja durch den Menschen ausgerottet. Aber vor etwa über 150 Jahren war er ja ein Bestandteil. Und in vielen Teilen Europas ist er ja auch immer da geblieben sozusagen und die Menschen mussten eben einfach lernen, mit dem Wolf zu leben. Und das ist eben das, was in Deutschland nicht der Fall ist. Die Leute müssen sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Also es gibt eine sehr interessante Studie aus dem Yellowstone National Park, wo Wölfe ja tatsächlich durch den Menschen wieder angesiedelt wurden. Und in Deutschland ist das ja ein natürlicher Prozess gewesen. Und in dieser Studie hat man also herausgefunden, dass durch die Ansiedlung der Wölfe eben ein gewisser Druck auf die Beutetiere vorgeherrscht hat und dadurch gewisse Beutetierarten des Wolfes, wie Karibus zum Beispiel, dezimiert wurden und mit einer Abnahme dieser Beutetiere dann gewisse Fraßschäden an den Pflanzen verhindert wurden und sich die Flora also ganz neu wieder entwickeln konnte und mit einer diverseren Flora natürlich auch wieder verschiedene Insektenarten angezogen wurden und dann gab es halt bestimmte Insekten wieder im Yellowstone National Park, die dazu geführt haben, dass Vogelarten wieder zurückgekehrt sind, weil die auf einmal wieder ihre Nahrung gefunden haben. Also es sind wirklich ganz, ganz weite Auswirkungen auf ein Ökosystem, die sozusagen vonstatten gehen, wenn große Beutegreifer wieder zurückkehren.
Ja, das heißt, wir haben da Ökologie at its best und da sieht man wieder, wenn man einen Bestandteil der Kette, der Nahrungskette rausnimmt, dann bricht nicht alles andere zusammen, aber es ist zumindest sehr unnatürlich und hat viele negative Folgen.
Richtig, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, dass der Wolf zurückkehrt und offeriert viele, viele Chancen und Möglichkeiten, um unser Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was besonders in so einer stark von der Kulturlandschaft geprägten Landschaft wie Deutschland wichtig ist.
Das ist mal eine positive Nachricht bei so vielen Hiobsbotschaften, was so die Natur und Umwelt angeht. Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, wenn sich jetzt noch der Mensch mit dem Wolf ein bisschen mehr anfreunden würde. Ja, das ist leider heute alles, wofür wir Zeit haben, aber vielen Dank, Ines, für diese Einblicke in den deutschen Wolf.
Ja, es war mir eine sehr, sehr große Freude.
Dankeschön fürs Zuhören. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Boiling Point, ein Podcast, den es einmal wöchentlich gibt zu verschiedenen Themen aus der Wissenschaft. Wenn ihr Lust habt, da reinzuhören, schaut einfach nach auf jeder Podcast-App. Könnt ihr einfach Boiling Point googeln und es dann auch finden und euch Episoden anhören, die normalerweise auf Englisch aufgenommen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten ein Gespräch von Katharina Wendel mit der ehemaligen Wolfsforscherin Dr. Ines Lesniak, einer Parasitologin, die ihr PhD am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gemacht hat. Katharina Wendel ist Tierärztin und macht gerade ihr PhD an der University of New South Wales. Ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.